Sie hören SWR Kultur am Samstagnachmittag. Klimawandel, allein das Wort sorgt für Diskussionen. Klingt Wandel nicht viel zu harmlos, sollten wir es nicht konsequent Klimakatastrophe nennen. Aber Katastrophe wiederum könnte suggerieren, dass es ohnehin längst zu spät ist, dann braucht man sich auch gar nicht mehr bemühen, die Erderwärmung zu begrenzen. Fest steht, der Klimawandel, die Klimakrise, ist eine riesige Herausforderung für die gesamte Menschheit. Eine, die dem nicht tatenlos zuschauen will, ist die Journalistin, Autorin und ehemalige SWR-Kollegin vom jungen Programm Das Ding, Luisa Schneider. Hallo.
Hallo, schön dabei zu sein.
Frau Schneider, vor wenigen Tagen ist Ihr Buch erschienen. Es trägt den Titel Grad jetzt. Das ist so eine schöne Wortspielerei, die einerseits ja die Dringlichkeit und dann aber auch das 1,5-Grad-Ziel miteinander vereint. Für das Buch haben Sie sich auf eine Reise begeben zu den Klimabrennpunkten unserer Erde. Sie haben sich also vor Ort angeschaut, wovon wir sonst nur aus den Nachrichten hören. Die Korallenbleiche am Great Barrier Reef zum Beispiel, den brennenden Regenwald in Brasilien. Wie sehr hat diese Reise Ihren Blick auf die Klimakrise nochmal verändert?
Ich glaube, ich bin nach den Reisen irgendwo noch motivierter rausgekommen, noch inspirierter, noch mehr mit diesem Wissen, dass ich ja die Privilegien habe, um jetzt eigentlich gegen die Klimakrise vorzugehen. Ich habe mich bestärkt gefühlt deswegen, weil ich die krassesten Menschen kennengelernt habe, unglaubliche Projekte und so tolle Initiativen, Kampagnen, wo ich erfahren habe, dass eben an allen Ecken und Enden, egal wo wir waren, ob es jetzt eben Brasilien, Australien, Kanada, Grönland oder auch Senegal war, dass überall Menschen arbeiten und ihre Klimalösungen vor Ort implizieren und umsetzen und dass wir das hier vor Ort in Deutschland genauso können und eigentlich jetzt noch mal mehr, sage ich mal, einfach deswegen, weil wir hier die Privilegien haben, weil wir hier uns frei aussprechen können, weil wir hier auf die Straße gehen können, weil wir aber auch über alle Mittelwege uns einfach dazu äußern können und gerade deswegen fühle ich mich irgendwo noch mal ein bisschen mehr in der Pflicht, noch weiter zu kämpfen und bin einfach sehr hoffnungsvoll.
Das Projekt Grad jetzt sind Sie zusammen mit Greenpeace angegangen und mit dem Naturfotografen Markus Maute. Wonach haben Sie die Reiseziele ausgesucht? Also es ist ja tatsächlich so, dass die Klimakrise mittlerweile an viel mehr Orten sichtbar ist, als uns allen lieb ist. Wie haben Sie da eine Auswahl getroffen?
Wir haben die Auswahl so getroffen, dass wir zu 5 verschiedenen Klimakipppunkten gereist sind. Also Kipppunkte sind quasi Punkte in unserem Klimasystem, die, wenn wir sie einmal überschreiten, nicht mehr rückgängig zu machen sind und auch unser Leben hier in Deutschland konkret nochmal komplett auf den Kopf stellen können, wenn wir sie überschreiten. Man kann sich Kipppunkte ein bisschen so vorstellen wie ein Wasserglas, was normalerweise mittig und stabil auf dem Tisch steht. Das ist unser Klimasystem, wie es normalerweise sein sollte. Jetzt aber durch voranschreitende Treibhausgasemissionen in unserer Erdatmosphäre wird dieses Wasserglas Stück für Stück ein bisschen mehr zur Tischkante geschoben, sodass es irgendwann kippelt, es fällt zu Boden, das Glas ist zerbrochen, das Wasser ist ausgelaufen und es kann nicht zurück ins Glas. So kann man sich diese Kipppunkte vorstellen. Und einen davon haben wir dann direkt schon im September 2022 besucht. Das war dann der brasilianische Regenwald, der jetzt durch die Klimaerhitzung immer trockener, immer dürrer wird und irgendwann zu einem Punkt gebracht wird, wo er sich nicht mehr selbst regenerieren kann. Das bedeutet, wir würden ja den Regenwald verlieren. Er würde sich in eine Art Savanne verwandeln. Wir würden also die sogenannte grüne Lunge unseres Planeten verlieren, einen gigantischen CO2-Speicher. Und würde dann ein Kipppunkt überschritten werden, hätte das so eine Art Domino-Effekt. Also andere Kipppunkte könnten dann umso wahrscheinlicher auch überschritten werden. Und so sind wir dann vom brasilianischen Regenwald, das war der erste Kipppunkt, dann zum Beispiel hoch nach Kanada zum Permafrostboden, dann weiter nach Grönland zum grönländischen Eisschild, um diese Kipppunkte einzeln zu dokumentieren, zu erklären, in Verbindung zu setzen, aber vor allem auch mit den Menschen, die vor Ort sind, mit denen zu reden, was fühlen sie, wie bekommen sie diese Klimaerhitzung mit und vor allem, was tun sie, wie schaffen sie Hoffnung und wie engagieren sie sich ganz aktiv.
Gab es Momente auf der Reise, wo Sie gedacht haben, warum tue ich mir das an, weil die Eindrücke so niederschmetternd waren?
Also ich glaube, so diesen ersten Realitätsschreck hatte ich dann wahrscheinlich ganz am Anfang. Das war keine 2 Stunden, da war ich dann im brennenden Regenwald plötzlich und man hat eben diese krasse Hitze gespürt. Ne? Vorher waren das eben nur ganz weit entfernte Zahlen und Fakten, so ganz weit weg, überhaupt nicht greifbar. Und dann stehst du da aber plötzlich vor Ort, spürst die Hitze, der Rauch legt sich in deine Lunge, der Ruß auf die Augen, du fängst an zu weinen, du guckst hoch, über dir fliegen brennende Vögel und du denkst dir einfach nur, Halleluja, wie sind wir hier hingekommen und wie kommen wir aus diesem Teufelskreis denn raus? Aber dann haben wir uns natürlich umso mehr dann mit den Lösungen beschäftigt. Wir haben geguckt, wie kann man denn zum Beispiel die Brände jetzt aufhalten. Wir sind vor Ort in Brasilien dann zu den Yanomami gereist. Das ist ein indigenes Volk. Tatsächlich machen indigene Menschen weltweit nur 5% der Weltbevölkerung aus. Sie schützen aber 80% der weltweiten Biodiversität. Und so haben wir von ihnen gelernt. Wir haben ihre rechtlichen Schritte verstanden, wie sie zum Beispiel ihre Territorien schützen, sodass dort überhaupt nicht extraktive Industrien, zum Beispiel Holzfällerei oder andere Industrien, da irgendwie die Erde ausbeuten können oder beziehungsweise das Holz rausholen und so weiter und so fort. Und so schützen sie tatsächlich sehr aktiv ihre Territorien und sind dann zum Beispiel eine Klimalösung von vielen, die wir dann kennengelernt haben. Und so haben wir in diesen Schreckensmomenten immer dann gleichermaßen die Lösungen vor Ort gesucht und dann eben auch gefunden.
Ja, das ist ja auch das Erstaunliche an Ihrem Buch gerade jetzt, dass es nicht nur eben auf erschreckende Weise untermauert, was Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen schon lange sagen. Der Klimawandel ist real, er zerstört Lebensgrundlage von Mensch und Tier. Und gleichzeitig versammeln Sie in dem Buch die Geschichten vieler verschiedener Menschen, die die Hoffnung nicht aufgegeben haben. Zum Beispiel haben Sie ja auch einen Mitbegründer der Fridays for Future Bewegung im Senegal getroffen. Warum waren Ihnen diese Begegnungen wichtig?
Ich habe einfach keine Lust mehr auf diese Hoffnungslosigkeit. Ich habe keine Lust mehr auf diese Weltuntergangsstimmung, die man natürlich auch logischerweise bekommt, wenn man jetzt zum Beispiel die Nachrichtenlage sieht in Brandenburg, die Überschwemmungen in Tschechien, in Rumänien, in Polen. Aber mit diesem Gefühl möchte ich die Menschen nicht zurücklassen, sondern jetzt vielmehr nochmal sagen, hey, unsere Zeit ist gerade jetzt können wir alles verändern. Aber dafür müssen wir halt auch gucken, was sind unsere Mechanismen? Wie müssen wir mobilisieren, organisieren? An welchen Hebeln können wir da ansetzen? Und da konnte ich unfassbar viel lernen von den Menschen vor Ort. Zum Beispiel in Senegal haben sie ja aufgegriffen mit dem Yero Sarr, heißt er. Er war ein senegalesischer Aktivist bei Fridays for Future. Er hat verschiedene Initiativen, Kampagnen aufgebaut, sodass seine lokalen Gemeinschaften wirklich aktiv geschützt werden vor den wirklich krassesten Auswirkungen der Klimakrise. Also Meeresspiegelanstieg, krasse Sturmfluten, wo es halt auch wirklich direkt um Menschenleben geht. Und so viel konnte ich dann eben von den Menschen dort vor Ort lernen. Und das Schöne ist, sie haben mir jederzeit dann auch einfach gezeigt, dass Hoffnung nicht etwas ist, was selbstverständlich ist, dass man es irgendwie dann hat, sondern dass man für Hoffnung aufstehen muss, dass man für Hoffnung auf die Straßen gehen muss, dass man sich bewegen muss, dass wir eigentlich Hoffnung als eine aktive Entscheidung erkennen müssen, als ein aktives Handeln, weil dann ermächtigt man sich ja auch selbst. Und dass wir erst durch dieses Handeln, durch auf die Straßen gehen, in die Welt hinein und alles dafür tun, um uns aus diesen endlosen Konfliktschleifen, Umweltzerstörung und Klimakrise herauszuarbeiten, aber gemeinschaftlich und dann auch wirklich sozial gerecht. Und es freut mich einfach total, dass ich all diese verschiedenen Begegnungen, Geschichten von den Menschen vor Ort wirklich jetzt im Buch dann zusammenfassen konnte.
Sie wurden 1999 geboren in Mayen in Rheinland-Pfalz, haben in Stuttgart studiert und leben auch aktuell noch im Südwesten. Was gab den Ausschlag, dass Sie gesagt haben, ich will mich aktiv in Sachen Klimawandel engagieren?
Also ich glaube, das hat schon früh angefangen, dass ich schon immer irgendwo naturverbunden war. Ich bin schon früh mit meinem Opa damals in den Wald gegangen und wir haben versucht, Füchse zum Beispiel zu sichten. Aber dann kam für mich wirklich so dieser, ich sag mal, Befreiungsschlag, sodass ich wirklich gesagt habe, boah, und jetzt muss ich was tun, jetzt muss ich mich einsetzen. Das kam dann tatsächlich 2021 im Juli mit der Ahrtalflut, die dann quasi bei mir im Hintergarten in der Eifel stattgefunden hat. Und das hat natürlich mein Leben total auf den Kopf gestellt, als dann die Fluten nicht nur ganze Häuser und Brücken, sondern auch so, so viele Menschenleben mit sich gerissen haben. Und dann noch einmal mehr wurde mir bewusst, dass die Klimakrise ja nicht irgendwann und irgendwie kommt, sondern sie ist jetzt und hier. Ich habe mich vorher nie so richtig getraut, mich irgendwie auszusprechen, habe immer gedacht, boah, ich müsste noch mehr wissen, ich müsste noch mehr lernen. Aber dann habe ich einfach angefangen, über die Lage aufzuklären. Ich habe mich belesen, ich habe mich immer auf fundierte Quellen dann bezogen und habe mich dann so eingesetzt und habe dann angefangen, auf Social Media unter zum Beispiel @luisaschneider.de aufzuklären. Und so wurde dann letztendlich auch tatsächlich Greenpeace auf mich aufmerksam, dieses Projekt gemeinsam anzugehen.
Richtig viel Aufmerksamkeit hat die Klimakrise ja vor allem auch durch die Fridays for Future-Bewegung bekommen, weltweit. Auch im Senegal, haben Sie gerade erzählt, sind da junge Menschen auf die Straßen gegangen. Ich erinnere mich noch, wie Greta Thunberg, die Initiatorin der Fridays for Future-Bewegung, wie der von Anfang an extrem viel Gegenwind entgegenschlug. Also da wurde jede Erdbeere kommentiert, die sie aus einer Plastikverpackung gegessen hat. Selbst als sie dann nach Amerika nicht geflogen, sondern mit einem Segelboot gefahren ist, wurde das angeprangert. Der Tenor war immer, da ist eine verwöhnte Göre, die uns vorschreiben will, unser Leben zu ändern. Wie erklären Sie sich diese extremen Anfeindungen, die sich ja zum Beispiel auch die deutsche Klimaaktivistin Luisa Neubauer immer wieder anhören musste? Woher kommt das?
Tatsächlich ist das wissenschaftlich und faktisch zu erklären daran, dass es eben total krasse Desinformationskampagnen von der fossilen Industrie auch gab, die dann zum Beispiel schon in den 70er Jahren aufgebaut wurden von zum Beispiel ExxonMobil oder halt auch British Petroleum. Das sind zum Beispiel zwei große fossile Energiekonzerne, Ölkonzerne, Gaskonzerne. Und zum Beispiel hier ein direktes Beispiel von British Petroleum, der CO2-Fußabdruckrechner. Der wurde wirklich von einem Mineralölkonzern, British Petroleum, erfunden, um quasi die Verantwortung von den fossilen Industrien, die ja eigentlich hauptsächlich die Klimakrise zu verantworten haben, in unsere private Sphäre zu verschieben, sodass wir uns verändern müssen und einfach nur statt der normalen Plastikzahnbürste doch dann zur Bambuszahnbürste greifen und so uns dann, ich sag mal, irgendwo vorgemacht wird, dass wir die Klimakrise so lösen könnten. Und ich will damit niemanden irgendwie auf die Füße treten, sondern ich sage, hey, wir müssen uns auf jeden Fall privat verändern. Also jede Handlung ist mega, mega wichtig, aber dadurch wurde eben dieser Fokus verrückt in unsere privaten Haushalte, in unsere privaten Wohnzimmer und wir haben gar nicht mehr so viel drauf geachtet, okay, wo sind denn die großen Hebel? Wer hat denn wirklich die Klimakrise verursacht? Und das sind nun mal die 100 Konzerne, die faktisch belegt für über 71% der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich sind. Das sind aber gleichzeitig auch die obersten 1%, also die absolut superreichen Menschen unseres Planeten, die auch faktisch belegt doppelt so viel emittieren wie die ärmste Hälfte unserer Weltbevölkerung. Und wenn wir diese Verhältnisse mal uns nochmal vor Augen führen, dann sehen wir eben, wer an den Hebeln sitzt, wen wir in Verantwortung ziehen müssen, wo wir auch Druck ausüben müssen. Aber gleichzeitig können, müssen und sollten wir auch natürlich unsere eigenen Verhältnisse verändern. Aber Schuldzuweisungen führen halt zu nichts, sondern blockieren eigentlich diese großen Veränderungen, die wir jetzt bräuchten. Und dass man dann eben mit dem Finger auf Leute zeigt, wie Luisa Neubauer, wie Greta Thunberg, die so viel schon tun, die ihr Leben eigentlich quasi dahin ausgerichtet haben, zu informieren, zu mobilisieren, zu organisieren und tun, was sie tun können in einem in sich eigentlich schon fehlerhaften System, dann wird eben unser Fokus verrückt. Und wir dürfen uns dann dadurch nicht aufhalten lassen und vor allem nicht ablenken lassen, sondern müssen immer wieder darauf pochen, dass wir eben im großen strukturellen Sinne einen Ausbau von erneuerbaren Energien brauchen, dass Banken aufhören, fossile Projekte zu finanzieren und so weiter und so fort. Wenn wir da nicht drauf, ich sag mal, akribisch Druck ausüben, dann hilft es eben auch nicht, ein bisschen kürzer quasi zu duschen.
Ja, das heißt, Sie wünschen sich auch noch mehr Unterstützung durch die Politik, ne? Also es braucht ja dann Gesetze, um diese großen Player, von denen Sie gesprochen haben, in ihre Schranken zu weisen.
Ja, genau. Also ich glaube, es braucht eben an allen Ecken und Enden Menschen, die zum einen sich zusammentun, die Druck ausüben, die Gesetzesentwürfe vorlegen. Gleichzeitig braucht es natürlich Politikerinnen, die die Klimakrise verstehen, die sie wahrnehmen, die sie ernst nehmen, die sie nicht kleinreden, die sich auf die Faktenlage beziehen. Wir brauchen eben in der Gesellschaft, wir brauchen in der Politik, wir brauchen in den Unternehmen, wir brauchen in der Zivilgesellschaft überall die Menschen, die zusammenkommen, um sich eben für Klimaschutz, für Menschenschutz, es geht hier eben konkret um uns und nicht um irgendeinen Baum, sag ich mal, den wir jetzt schützen, sondern es geht wirklich hier um Leben. Und wenn wir eben auch erkennen, dass wir jetzt jedes zehnte Grad noch einsparen könnten, um Menschenleben zu schützen, dann glaube ich, sind wir auf dem richtigen Weg und müssen jetzt einfach nur zusammenkommen und noch weitermachen.
Wie viel Hoffnung haben Sie, dass das passiert, dass wir zusammenkommen und weitermachen und nicht resignieren?
Naja, ich habe eben das Gefühl, jetzt zum Beispiel auch mit Beginn im Januar, wo zum Beispiel die große Korrektivrecherche des Geheimplans gegen Deutschland so viele Millionen Menschen wieder auf die Straßen gebracht hat und diese Strukturen quasi, ne, gegen diesen Rechtsruck, der gerade durchs Land zieht, wo Proteste dann wirklich auf die Straßen gebracht wurden. Diese Strukturen wurden vorher schon aufgebaut durch Fridays for Future, durch die Klimabewegung. Und wir sehen einfach, dass wieder und wieder und wieder Menschen millionenfach dann plötzlich auf den Straßen stehen, zusammenstehen. Ich glaube, unser größter Kampf ist jetzt gerade einfach gegen diesen Zynismus, worauf die Rechten pochen, so von wegen, ach, ist ja jetzt eh alles für die Katz, ist ja eh alles schon zu spät und lohnt sich ja jetzt eh nichts mehr zu machen. Und vor allem auch diese Gleichgültigkeit, dass wir einfach denken, ja, also eigentlich geht mich das Ganze nichts an, ich bin unpolitisch, ich brauche das nicht, ich muss nichts machen. Und ich glaube, das sind so unsere zwei größten Gegner, gerade diese zwei Emotionen. Und dagegen müssen wir eben ankämpfen. Gleichzeitig, und das möchte ich nochmal unterstreichen, ist meine Hoffnung nicht irgendwas Irrationales, sondern sie ist ganz konkret. Dadurch auch, wenn wir in die Vergangenheit schauen, was eben große Bewegungen schon alles geschaffen haben, dass Frauen heute wählen können, dass schwarze Menschen nicht mehr versklavt werden oder dass Sklaverei natürlich jetzt nicht in dem Sinne abgeschafft wurde, aber sich eben verändert hat, dass queere Menschen heiraten können. All das wurde erkämpft durch große Bewegungen. Und dann kann ich nicht anders, als daran zu glauben, dass wenn wir wieder zusammenstehen und uns auch für unsere Werte einsetzen, dann, glaube ich, können wir die Welt verändern.
Luisa Schneider, alle unsere prominenten Gesprächsgäste haben einen Musikwunsch frei. Sie haben sich erfreulicherweise für einen Hit meiner Jugend entschieden, Me Gustas Tu von Manu Chao. Als das Lied rauskam, da waren Sie aber gerade mal 2 Jahre alt. Was verbinden Sie denn damit?
Ich glaube tatsächlich, das Lied ist jetzt wieder viral gegangen auf TikTok und auf Instagram.
Deshalb.
Und ja, das zum einen und zum anderen ist es einfach ein richtig guter Hit. Es macht immer Stimmung, es ist total schön und erinnert mich auch einfach immer an Südamerika.
Ein toller Titel. Danke, dass Sie uns den mitgebracht haben und danke für das Gespräch, Luisa Schneider.
Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.